die Kranken, die dort sind, und sagt den Leuten, das Reich Gottes ist nahe. Jetzt hören wir den Abschlussvortrag von Pater Hubertus Freiberg, unserem Exerzitienbegleiter in diesen Tagen. Und wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind, Sie, liebe Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol.
Komm herab, o Heiliger Geist, der die finstre Nacht zerreißt, strahle Licht in diese Welt.
Ja, Heiliger Geist, du bist zugegen in unseren Herzen. Du hast die Herrlichkeit Gottes in unseren Herzen einziehen lassen. Und so dürfen wir Licht in dieser Welt sein. Und wir bitten dich jetzt für diesen Morgen, dass wir all das, was wir für die nächsten Tage und Wochen für das Leben brauchen, für das Durchlässigsein, für deine Herrlichkeit, für das in den anderen deine Herrlichkeit entdecken zu wollen, dass wir all das mitbekommen und mitnehmen und bereit sind, wirken zu lassen und geschehen zu lassen in uns. So segne jetzt alle Zuhörer und alle Anwesenden hier, dass wir geeint sind im Schauen auf die Herrlichkeit Gottes, die unter uns ist und bei uns immer bleiben möchte. Dafür danken wir dir und loben und preisen dich jetzt und in alle Ewigkeit.
Amen.
Tja, liebe Schwestern und Brüder, ratzfatz gehen die Exerzitien zu Ende. Das ist der letzte Vortrag, den wir heute hören. Und der Herr hat mir heute Morgen noch drei Stellen ins Herz gelegt, dass die ich gerne mit Ihnen noch anschauen möchte. Also ich mache jetzt keinen langen Rundumschlag, was wir alles schon bislang gehört haben. Das haben Sie ja sich selber notiert, beziehungsweise können es dann ja auch im Podcast oder auf den CDs nachhören. Wir wollen jetzt im Matthäusevangelium das 6. Kapitel, Vers 14 anschauen. Das ist am Ende der Rede über das Vaterunser. Und dann heißt es, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Das bedeutet, sie können auch Sünden vergeben, in dem Sinne, dass sie es nicht mit sich selber herumtragen, das Gift der Sünde der anderen, sondern indem wir Menschen der Vergebung werden, schenken wir denen Befreiung und uns Heilung. Das Gift des Hasses, des Nachtragens all dieser Dinge ist tödlich, auch wenn es in kleinen Häppchen kommt. Letztes Jahr bei den Exerzitien zur Versöhnung, Verzeihung, Vergebung haben wir ja auch vorgespielt, was Nachtragen bedeutet. Nachtragen bedeutet, dass ich einem anderen die Leitungsgewalt quasi meines Lebens gebe. Ich trage eine Last ihm hinterher und er bestimmt, wo ich gehe oder wo ich nicht gehe, aber nicht, weil er das will, sondern weil ich ihm das gebe. Ich gehe zu diesem Fest nicht, wenn der da ist. Ich gehe von der anderen Straßenseite. Ich gehe nicht mehr in diesen Verein, weil der da ist und so weiter. So lasse ich mich plötzlich fremd bestimmen, dadurch, dass ich etwas nachtrage. Und so belasten wir uns. Wenn wir jemanden verzeihen, dann ist es nie so, dass wir sagen, du hast recht gehabt, sondern Verzeihung ist ja Gnade und da kann es auch heißen, du hast das falsch gemacht, das hat mich verletzt, das hat mich traurig gemacht, alles, was sie sagen mögen, aber ich verzeihe dir. Und dieses Verzeihen ist auch das Vergegenwärtigen des Reiches Gottes, das Heilen. Weil wir dadurch diese negativen Bindungen, die, wenn wir es im Bild sprechen, immer eine entzündliche Stelle in uns sind, Dauerentzündung, der Faden der Verwandtschaft zum Beispiel ist dann auch dauerhaft entzündet, sodass die ganze Familie darunter leidet. Also ein wichtiger Aspekt dieses Raumgebens für die Herrlichkeit Gottes oder das Reich Gottes ist nahe, ist, dass wir bereit sind zu sagen, ich vergebe dir. Und wenn wir es noch nicht schaffen, dass wir dann immer wieder den Herrn bitten, hilf mir, dass ich ihm vergeben kann. Weil menschlich gesehen ist es manchmal ja sehr schwierig. jemandem zu vergeben, weil er uns ja unheimlich verletzt haben mag. Und das muss nicht beschönigt werden, sondern jemand wird frei, wenn er sich diese Freiheit nimmt, zu verzeihen. Ich hoffe, dass Sie es so ganz gut verstehen können. Und dann heißt es im Vers 15, wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das hört sich fast wie eine Drohung an, aber es ist so, dass wenn wir diese Vergehen festhalten und mit uns tragen und in unserem Schatzkästchen, sag ich mal, behalten oder in unserer Fahne vor uns hertragen, schaut mal, was ich für ein armer Mensch bin, was dieser böse Mensch mit mir getan hat. Ist ja wie eine Siegesfahne, die wir immer vor uns hertragen, weil wir ein armes Opfer sind und der böse andere. Und da ist der Herr, schätzt er unsere Freiheit so groß, dass er uns dann dieses auch lässt. Diese Belastung, die wir uns selber uns anziehen und mit uns schleppen. Und wenn wir auch nicht die Sündenvergebung, und da gibt es ja vielfältige Formen, wir haben es ja in der Messe immer wieder, dass wir es durch Schuldbekenntnis, dass wir es im Evangelium durch die Heilige Messe, im Lesen der Heiligen Schrift, in der Anbetung, in der Verzeihung, wir ganz viele verschiedene Formen der Sündenvergebung haben, aber Sünden, die wir nicht Gott anbieten, ihm abgeben, kann er uns nicht wegnehmen, kann er uns nicht loslösen, kann er uns nicht verzeihen. Der Herr langt ihnen nicht in die Tasche, um etwas da herauszuziehen, was sie da verbergen. Also das ist ein großer Akt auch, und darum habe ich ja gesagt, die heilige Beichte ist dort, wo ein Sünder, ein Geschöpf vor seinem Schöpfer niederkniet und seine Sünde bekennt und sie bereut, ist der größte Akt der Freiheit. Und der Herr schenkt uns immer wieder neu im Sakrament der Buße die Freiheit. Also dort, wo Menschen freiheitssuchend sind in besonderer Weise, die müssten immer durch die Türe des Beichtstuhls gehen, um diese Freiheit zu verschmecken. Und da dürfen wir auch einander helfen. Also ganz ungeschickt ist ja, Sie kennen das aus der Sandkastenzeit, wo Sie mit Ihren Kindern am Sandkasten waren. Das eine Kind haut mit dem Schäufelchen dem anderen auf den Schädel und Sie gehen dann hin und sagen, jetzt müsst ihr aber euch wieder die Hand geben und versöhnen. Ja, das ist dann, sagen wir mal, ein äußeres Tun, wo die innere Haltung, die innere Emotion und all diese Dinge gar nicht betrachtet sind. Und so üben wir häufig auch ein äußeres Tun dann ein. Es gibt ja auch manchmal so aus dem völligen Stegreif heraus, ohne Vorbereitung, die Übergabe des Lebens oder ich verzeihe jetzt allen, die mir Böses getan haben. Und das tun die meisten Menschen dann auch mit ganz ernst und treuem Herzen. Aber wenn wir es nicht wirklich gut vorbereitet haben und unsere Emotionen und unsere Entscheidungen nicht wirklich damit hineinnehmen, dann ist es mehr ein äußerer Vollzug, der nichts Innerlicheres bewirkt. Der Galaterbrief ist auch etwas besonders Kostbares, und da möchte ich mit Ihnen im 6. Kapitel den Vers 18 anschauen. Beziehungsweise lese ich den ganzen Briefschluss des Galaterbriefes vor, also 6 ab Vers 11. Seht, ich schreibe euch jetzt mit eigener Hand, das ist meine Schrift. Jene Leute, die in der Welt nach Anerkennung streben, nötigen euch nur deshalb zur Beschneidung, damit sie wegen des Kreuzes Christi nicht verfolgt werden. Denn obwohl sie beschnitten sind, halten sie nicht einmal selber das Gesetz. Dennoch dringen sie auf eure Beschneidung, um sich dessen zu rühmen, was an eurem Fleisch geschehen soll. Ich aber will mich allein des Kreuzes Jesu Christi, unseres Herrn, rühmen, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. denn es kommt nicht darauf an, ob einer beschnitten oder unbeschnitten ist, sondern darauf, dass er neue Schöpfung ist. Friede und Erbarmen komme über alle, die sich von diesem Grundsatz leiten lassen, und über das Israel Gottes. In Zukunft soll mir niemand mehr solche Schwierigkeiten bereiten, denn ich trage die Zeichen Jesu an meinem Leib. Die Gnade Jesu Christi, unseres Herrn, sei mit eurem Geist, meine Brüder. Amen. Der heilige Paulus sagt uns also zu, die Gnade Jesu Christi, unseres Herrn, sei mit eurem Geist. Und das wäre auch ein Wunsch, den wir uns angewöhnen könnten, oder auch ein Gebet für Ihre Gemeinde. Ich weiß nicht, wie häufig Sie für Ihre Pfarrgemeinde oder für die Katholiken oder die Christen in Ihrer Umgebung beten. Aber da zu beten, Herr, lass deine Gnade in unserer Gemeinde wirksam werden, dass uns immer mehr in deinem Frieden zusammenfinden, wäre also eine Aufgabe, die jeder Christ, der nicht nur täglich für seinen Priester, Bischof, Papst betet, sondern auch, dass er für die Gemeinde betet. Ich hatte mal vor längerer Zeit einen Jugendtag gehalten und da waren ganz viele Jugendliche. Aber aus dieser Gemeinde, in der dieser Jugendtag stattfand, war wohl kein Jugendlicher. Und der Kirchengemeinderatsvorsitzende, der zweite Vorsitzende bei uns in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, der fragte mich beim Kaffeetrinken: Sagen Sie mal, Herr Pater, was muss ich machen, damit wir mehr Jugendliche in die Kirche bekommen? So nach dem Motto, sagen Sie mir mal 3 Knöpfe, die ich drücken muss, und dann ist die Kirche wieder voll. So. Und dann habe ich ihm gesagt, das scheint mir relativ einfach zu sein. Sie machen jetzt einen KGR-Beschluss, also Kirchengemeinderatsbeschluss, dass jedes Mitglied des Kirchengemeinderates jeden Abend einmal für die Jugend ihrer Gemeinde betet und am Sonntag gehen Sie stellvertretend für die Jugendlichen zur Heiligen Kommunion. Wenn ich ihm gesagt hätte, er soll auf dem Mars die Straßen kehren, hätte er sicher nicht anders reingeguckt. Und in diesem Moment kam der Ortspfarrer. Und ich dachte, ich bin jetzt ganz genial, ich spiele ihm den Ball zu und erzählte diese Frage des Kirchengemeinderatsmitgliedes und sagte ihm auch die Antwort, dass jetzt der Kirchengemeinderat für die Jugendlichen beten solle. Und dann bekam ich zur Antwort: Jetzt Spaß mal beiseite, was meinen Sie wirklich? Da habe ich dann auch verstanden, warum die Jugendlichen nicht so die Bude stürmen, sage ich jetzt mal. Die Gnade Jesu Christi, unseres Herrn, sei mit euch, mit eurem Geiste. Wenn Sie das durch die Straße gehen, wie wir es auch schon die Tage mal besprochen haben, segnend in den Supermarkt zu gehen, segnend dorthin zu gehen, wo viele Menschen sind, oder wenn Sie die Zeitung lesen oder die Nachrichten sehen, dort den Menschen diese Gnade des Herrn zu wünschen, bin ich mir sicher, dass Sie ein großer Heilsvermittler werden können. Und jetzt beschreibt der heilige Paulus diese Streiterei. Es ist also so, dass in Galatien Juden sind, die von Nichtjuden, wenn sie Christen werden, gewollt haben, dass sie sich beschneiden lassen, dass sie von den anderen Juden keinen Stress kriegen, wenn sie die aufnehmen in die Gemeinde. Also ein äußerlicher Grund, vielleicht zum Teil auch in der Treue zum alten Bund, aber so wie der Paulus es beschreibt, eigentlich eine rein äußerliche Sache, dass die nicht Schwierigkeiten kriegen. Und selber würden sie aber, so beschreibt er, ja die Gebote gar nicht einhalten. Und da können Sie vielleicht auch zum Teil ein Lied davon singen, dass wenn Eltern oder Großeltern zum Beispiel zu den Jungen sagen, die seit 10 Jahren zusammen unverheiratet leben, ihr solltet auch mal wieder in die Kirche gehen, aber ständig über andere Leute schimpfen, andere Leute verurteilen, andere Leute irgendwas machen, dann merken sie, es ist nicht stimmig, was wir da voneinander fordern, sondern es ist vordergründig auch so eine Goodwill-Aktion, aber sie hat keinen Inhalt. So gibt es verschiedene Hilfen oder auch wenn manchmal, es war früher stärker der Fall, heute weniger, wenn jemand unbedingt katholisch werden musste oder evangelisch werden musste, um den anderen heiraten zu können. Oder in meiner Jugend, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ist ein Lehrer katholisch oder evangelisch geworden, geworden, damit er die Konrektorstelle bekam, weil damals war es noch so, dass der eine katholisch und der andere evangelisch sein musste. Ja, das ist sehr funktional dann plötzlich. Ja, also man wird halt dann irgendwas um der Stelle zuliebe. Ein französischer König hat ja auch mal gesagt, Frankreich ist auch eine Messe wert. Also daher ist das schon immer so auch gewesen. Aber nichtdestotrotz müssen wir es nicht halten. Erwarten Sie von anderen nicht aufgrund von äußerlichen Dingen etwas, was Sie selber nicht tun. Das erleben wir ja auch bei Erziehung, wenn sie mit der Zigarette in der Hand ihrem 17-jährigen Sohn sagt, rauche nicht, dann ist es absolut nicht sprechend. Ja? Oder Ähnliches. Ja? Mach dir es nur vor, wie du es nicht machen solltest, ist in der Erziehung meistens nicht hilfreich, weil die Haupterziehung geschieht durch Nachahmung. Und darum ist es auch so wichtig, dass jemand da ist bei den Kindern und vor allem, dass ich da bin bei meinen Kindern, weil ich möchte, dass die das von mir lernen, was mir wichtig ist und nicht, dass die Dinge abschauen, die anderen vielleicht wichtig oder auch nicht wichtig sind, sie es aber tun. Sie kennen alle diese Bilder von einem 2- oder 3-jährigen kleinen Mädchen, was in den High Heels der Mutter versucht herumzustaxen und dann eben auch große Dame spielen möchte oder sein möchte. Also durch Nachahmung lernen wir am meisten. Und dort, wo eine Gemeinde so zusammenlebt, wie es in der Heiligen Schrift heißt, seht, wie sie einander lieben, da wird die Gemeinde Zulauf haben. Und das erlebe ich häufig an Kirchenportalen, da steht seltenst in einer Gemeinde jemand da und begrüßt einen Fremden und sagt, Sie habe ich noch gar nie gesehen, ich freue mich, dass Sie da sind, ich bin der Herr oder Frau so und so, kann ich Ihnen irgendwie dienlich sein, können wir Ihnen behilflich sein oder so, weil auch die Besuche der neu zugezogenen ein halbes Jahr danach, die sind ehrenwert. Aber die sind so ähnlich wie der Sportverein sagt, Sie haben doch Turnschuhe da draußen, wollen Sie nicht mit uns turnen? Sprich Mitgliederwerbung. Und dort, wo wir den Eindruck vermitteln, dass wir Mitglieder werben wollen, was bei der ganzen Vertrauenskampagne auch hier in Deutschland, in der katholischen Kirche manchmal den Eindruck vermittelt, wir wollen wieder Vertrauen gewinnen, dass wir wieder mehr Mitglieder haben. Das ist ein völlig unsinniges Unterfangen, sondern unser Auftrag ist, das Reich Gottes zu verkünden, die Menschen heil zu machen und sie zu Christus zu führen. Und wenn das unser Ziel ist und wenn wir das in den Gemeinden erlebbar machen, dann werden auch Menschen, die auf der Suche sind, nicht bei irgendwelchen Kleinstgruppierungen, die halt nett zueinander sind, was man mit 40, 50, 100 oder 500 Leuten auch gut sein kann, sondern sie werden da, wo die feste Speise, wie der Paulus sagt, ist, auch kommen und sagen, lass mich auch mitmachen. Also der Geist Jesu Christi, den weiterzugeben. Ich erzähle es manchmal, ich hatte in einer Gemeinde einen 19-Jährigen, der gerne katholisch geworden ist und sich hat taufen lassen wollen. Und was machen Sie in einer durchschnittlichen deutschen Gemeinde mit einem 19-Jährigen, und wo Sie jemanden haben, wo Sie hinschicken und sagen, in diese Gruppierung gehst du, dann lernst du in einem Jahr katholisch sein. Sie da mal Ihren KJG anschauen, Ihren Kirchenchor, den katholischen Kegelverein, die katholischen Briefmarkensammler, was es alles an katholischen Gruppierungen gibt, die alle sehr ehrenwert sind. Aber wo gibt es eine Gruppierung, wo ich sagen kann, da gehst du hin, lebst mit, lernst du katholisch sein? Oder auch in einer Familie. Wie würde jemand merken bei Ihnen zu Hause, der ein Jahr lang mitlebt, dass Sie Christ sind? An was könnte er es merken? Sicher nicht an dem, dass Sie ihm jeden Tag den Katechismus vorlesen. Das werden Sie wahrscheinlich auch sowieso nicht tun. Sondern er erlebt es auch durchs Nachahmen. Wie Sie die Feste feiern, wie Sie es erklären, wie Sie es für sich selber leben, wie Sie Versöhnung leben, wie Sie Verzeihung leben, wie Sie Dankbarkeit leben. All diese Dinge sind immer ein Hinweis auf Jesus Christus. Wenn aber ein Mensch ein Jahr lang bei Ihnen lebt und gar nie das Wort Jesus Christus gehört hat, sie nie hat in der Bibel lesen sehen, sie nie hat gemeinsam in ihrer Familie miteinander beten erlebt, wie soll der dann glauben, dass Ihnen das wichtig ist, wenn Sie doch jeden Mittwoch und Samstag die Lottozahlen auf jeden Fall angucken müssen? Oder wenn Sie am Sonntag, Samstagabend auf jeden Fall die Fußballergebnisse anschauen müssen, dann merkt er, das scheint wichtig zu sein. Das macht er ganz regelmäßig, ganz straff. Und das ist ihm wichtig, weil er die Zeit auch weiß. Aber er kann nicht erklären, was Ostern passiert. Das scheint nicht so wichtig zu sein. Abseits kann er gut erklären. Was auch schwierig ist. Für manche zumindest. Also Sie sehen, es ist eine große Herausforderung, dass wir nicht im Funktionalen, im Äußeren stecken bleiben. So wichtig die Strukturen sind und so wichtig ich es finde, dass jeder von uns den Inhalt des Katechismus kennen sollte, um zu wissen, was glaube ich eigentlich? Was hat der Herr mir offenbart? Dass ich selber ausdenken müssen, welchen Gott bastle ich mir zusammen? Ja. Heute machen wir mal Gottespuzzle und dann nehme ich da ein bisschen und da und guck mal, wie man das zusammen, und wenn es nicht ganz zusammenpasst, schneide ich halt dann die Puzzlestücke so hin, wie es mir passt und habe da ganz putzig dann ein farbenfrohes Mischelmaschel. Aber es ist nicht das, was die Offenbarung Gottes mir schenkt. Und da sind wir als Katholiken ja ausgesprochen begnadet. Wir müssen uns Gott nicht selber zusammenbasteln. Was hältst du von Gott? Was denkst du, wer Gott ist? Sondern Jesus Christus hat sich selbst offenbart durch die Heilige Schrift und der Heilige Geist entfaltet diese Offenbarung durch die Heilige Mutterkirche. Und da können wir wissen, das, was im Katechismus steht, das können wir zu Recht glauben und das auch vertreten, weil das wahr ist. Das scheint ganz einfach zu sein und sehr schlicht. Es ist vielleicht für manche zu schlicht, aber das ist auch die Gnade der Kirche. Und seit es den UCAT gibt, den ich Ihnen allen sehr empfehle, ich nehme an, Sie haben ihn alle, den UCAT, den Papst Benedikt noch mit einem wunderbaren Vorwort versehen hat für den Weltjugendtag und auch in verschiedenen Verlagen, im Padloch Verlag zumindest hier herausgegeben worden ist, 2011, UCAT. Den zu Hause zu haben, um zumindest, wenn Themen sind, was heißt denn das, nachschlagen zu können. Als er neu herausgekommen ist, erzähle ich auch noch als kleine Anekdote, da haben wir hier in einem Müttergesprächskreis, der regelmäßig einmal im Monat hier ist, diesen Teile daraus auch betrachtet und durchgearbeitet. Und dann haben alle gesagt, oh ja, das müssen wir unseren Kindern und unseren Männern zu lesen geben. Und dann war die Frage, wo legen wir es hin? Und dann, jeder hatte unterschiedliche Versuche gehabt und beim nächsten oder übernächsten Mal sagte die eine, also ich habe es bei uns im Wohnzimmer auf den Tisch gelegt, da hat es überhaupt gar kein Mensch gelesen. Und die andere hat gesagt, ich habe es meinem Mann auf den Nachttisch gelegt, aber da kam immer die Autozeitung oben drüber. Alles sehr plakativ von mir, Sie kennen sie ja mittlerweile. Und und eine Frau hat gesagt, ich habe es ganz einfach gemacht. Ich habe den UCAT zuerst im Wohnzimmer gehabt, da hat ihn auch keiner gelesen. Und dann habe ich ihn aufs Klo gelegt und da merke ich jetzt, dass er immer wieder gelesen wird. Ja? Vielleicht gibt es auch eine Klopapierfirma, die jetzt irgendwelche Katechismussprüche aufs Papier macht. Nein, also, aber dieses Buch, wo manche Leute die Zeit sinnvoll auch noch nutzen. Wir haben ausgerechnet, dass wenn man 2 Fragen pro Tag im UCAT liest, hat man ihn in einem Jahr durchgelesen. Und 2 Fragen zu lesen, zu verstehen, wird, sage ich mal, 2 bis 5 Minuten dauern. Die hat sicher jeder von uns jeden Tag. Ja. Da müssen Sie dann, weil den Katechismus kann man ja nicht lesen wie ein Buch, das liest man halt und dann sagt man, das ist auch recht und so, sondern das zu lesen, zu kauen, wie es der heilige Augustinus gesagt hat, mit dem Süßholz. So, jetzt noch eine Stelle, 1. Petrusbrief, 1, Kapitel 1, 8 bis 9. Ich lese schon ab 6 vor. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Verse 6 bis 9. Deshalb seid ihr voll Freude, obwohl ihr jetzt vielleicht kurze Zeit unter mancherlei Prüfungen leiden müsst. Dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist. So wird Lob, Herrlichkeit und Ehre zuteil bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn habt ihr nicht gesehen und dennoch liebt ihr ihn. Ihr seht ihn auch jetzt nicht, aber ihr glaubt an ihn und jubelt in unsagbarer, von himmlischer Herrlichkeit verklärter Freude, da ihr das Ziel des Glaubens erreichen werdet, euer Heil. Wir hatten es ja heute Morgen in der Heiligen Messe, die Herrlichkeit Gottes ist in den Tempel eingezogen, auch wenn man ihn nicht sieht, ist er da. Das ist eigentlich diese Herausforderung, wenn Sie morgens in den, oder abends oder wann auch immer in den Spiegel schauen und dann sagen, grüß dich, Herrlichkeit Gottes in mir. Das ist vielleicht eher so, dass wir einen Knoten in unsere Zunge machen würden, bevor wir sowas ausdrücken. Und doch ist es die Wahrheit. Und wenn wir ans Kreuz schauen, dann merken wir, was wir mit der Herrlichkeit Gottes auch verstehen. Es ist nicht Glitzer, Glimmer, Scheinwerfer, sondern es ist die Hingabe der Liebe Gottes an uns Menschen. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Und wir sind eingeladen, an dieser Herrlichkeit teilzuhaben. Aber vielleicht fangen wir nochmal bei diesem ersten Satz an. Deshalb seid ihr voll Freude, obwohl ihr jetzt vielleicht kurze Zeit unter mancherlei Prüfungen leiden müsst. Sie haben vielleicht in letzter Zeit, seit Papst Franziskus da ist, hört man merkwürdigerweise auch von verschiedenen Leuten, dass man es jetzt wieder schön ist, katholisch zu sein. Da frage ich mich, wie naiv muss ein Mensch sein, dass die Freude am Glauben am Papst abhängt? Also jeder, der wegen des Papstes in die Kirche austritt oder eintritt, frage ich mich, was machst du da? Weil man kann nur wegen Jesus Christus was machen. Und dann zu sagen, jetzt ist es wieder schön, katholisch zu sein, da frage ich mich, was hat der bislang geglaubt? Oder will der Party und will dann eben ein bisschen mehr Schwank, ein bisschen mehr Volksnähe, ja, Anerkennung. Leute schlagen einem auf die Schulter und sagen, prima, jetzt habt ihr aber einen tollen Papst und dann können wir mit stolz geschwellter Brust sein. Da merken wir, also das ist ganz töricht, denn diese Freude am Glauben kommt aus der Beziehung mit Jesus Christus und sonst mit gar nichts anderem. Es ist natürlich schön, so wie wir es gestern Abend erlebt haben, in Gemeinschaft Gottesdienst zu feiern. Und deswegen gibt es es ja auch. Und deswegen bleibt man da auch gerne, weil es ein sehr schöner, emotionaler Vollzug auch gestern Abend oder überhaupt in diesen Tagen in der Messe ist. Da sind wir natürlich gerne beieinander. Aber letztendlich ist die erste Hinwendung zu irgendjemand ist Jesus Christus. Das muss unser Ziel sein. Ich feiere jeden Tag, ich versuche jeden Tag die Heilige Messe zu feiern. Und da kann es auch passieren, dass ich sie alleine feiere, was Johannes Paul ausdrücklich empfohlen, erlaubt und angeraten hat, die Messe jeden Tag zu feiern, auch wenn man alleine ist. Und das genieße ich ausgesprochen, weil ich da auch mehr Zeit für die Anbetung dann während der Heiligen Messe mir nehmen kann. Für manche Menschen ist ja dann manchmal auch schon jetzt unsere Messe zu lang, aber ist nochmal andere Sache. Und da zu entdecken, ich bin aber nicht alleine, sondern der ganze Himmel, alle Engel und Heiligen, die ganzen Heerscharen des Himmels sind mit bei der Heiligen Messe dabei. Also dort, wo du alleine das Vaterunser betest, bist du nie alleine, sonst würdest du beten, mein Vater. Sondern ein Christ kann gar nicht alleine sein im Beten. Und darum ist es auch völlig unsinnig zu sagen, Jesus ja, Kirche nein. Weil die Kirche ist der Leib Christi und mit dem Leib Christi verbunden zu sein, bedeutet auch immer mit allen anderen. Und daher ist Kirche immer auch notwendig, weil er sie eingesetzt hat. Wenn wir sagen Kirche nein, bedeutet es auch, das, was Jesus gemacht hat, ist zwar schön, aber ich weiß es besser. Und dann kommt etwas, was wir gar nicht so gerne hören, manchmal auch falsch verstehen. Die Freude ist vielleicht von kurzer Zeit. Nein, das steht nicht drin. Deshalb seid ihr voll Freude, obwohl ihr jetzt vielleicht kurze Zeit unter mancherlei Prüfungen leiden müsst. Dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als Gold, das im Feuer geprüft würde. Sie erinnern sich noch an die Fußballweltmeisterschaft. War ja ein tolles Ding. Wir sind jetzt Fußballweltmeister. Und da kann man wieder unglaublich viel lernen. Und zwar, wenn Sie sich vorstellen, ein Gefangener, der eine Fußfessel hat und früher war da eine Eisenkugel dran, dass er nicht abhauen konnte. Und die wurde ihm an die Beine gemacht, dass er einen geringen Radius hat und sich schwer tut zu gehen. Er wurde seiner Freiheit beraubt. Bei einem Fußballtrainer ist es so, dass er seinen Fußballspielern Bleimanschetten an die Beine macht, die vermutlich ähnlich schwer sind und die dann durch das Stadion treibt. Wenn man das sieht, dann denkt man, das muss auch Freigang im Gefängnis sein. Da werden Leute mit schweren Bleidingen an Armen und Beinen durch die Gegend gejagt. Da würde im Normalfall immer gleich irgendeine Behörde einschreiten und sagen, das ist menschenunfreundlich, das darf man gar nicht, das ist ja Menschenquälerei. Aber der Trainer legt die Manschetten den Spielern an, damit sie stark werden, durchhalten können und gewinnen können. Also auch da wieder, es kommt darauf an, was man daraus macht. Und wenn wir von Prüfungen hier hören, dann ist es nicht die Prüfung, kommst du durch oder kommst du nicht durch, sondern dann ist es eigentlich das, was der Trainer macht. Der Trainer versucht, seine Spieler stark zu machen, dass sie das Ziel im Auge haben zu gewinnen. Und er befähigt sie zu gewinnen. Er befähigt sie durchzuhalten. Er befähigt sie dabei zu sein und auch dabei zu bleiben. Wenn Sie dieses Bild vor Augen haben, dann sind Prüfungen oder wenn es heißt, der Herr prüft mich, ja, oder das ist sicher, wenn irgendwas schiefgegangen ist, sicher eine Prüfung vom Herrn. Da bin ich schon manchmal sehr zurückhaltend, weil es meistens Fehlentscheidungen von uns oder anderen sind. Aber der Herr nutzt jede Misere auch oder bietet sich an, diese zu nutzen, um uns stark zu machen. Ja. Also diese Prüfungen, durch die wir jetzt gehen müssen, und diese Bleimanschetten für die Fußballer, die sind nicht witzig. Also das ist echt heftig, anstrengend und mühsam. Und das wird manchmal, je nachdem, was für ein Trainer es ist, auch bis zum Exzess, bis zum Leidens, zum Schmerzensgrenze geführt. Aber nicht, um die zu ärgern, sondern um sie stark zu machen. Ich glaube, liebe Schwestern und Brüder, auch Sie zu Hause, die vermutlich der ein oder andere doch auch unter starker Krankheit, Not und Alter leidet, lade ich Sie ein, einmal unter diesem Aspekt zu betrachten, ob aus dieser Not, in die wir auch drohen zu versinken, wir sie dem Herrn schenken können und dann auch mit dem Herrn zu erbitten, und durchzugehen, dass er das zur Stärkung für Sie oder für wen Sie es auch aufopfern wollen, dann fruchtbringend einsetzen. Wenn Sie es nur gegen sich deuten, dann wird es immer schwer und schwerer. Aber wenn Sie es deuten, das ist auch eine Möglichkeit, eine Gabe zu verschenken, und ich lade den Herrn ein, dass er für mich und für andere etwas dadurch bewirken kann, dann erleben wir auch, dass ihr das Ziel des Glaubens erreichen werdet, euer Heil. So steht es hier in diesem Petrusbrief. Und der Glaube, der sich dadurch bewährt, der ist weitaus wertvoller als das Gold, das im Feuer geprüft worden ist. Bei diesem Satz, Gold im Feuer geläutert, ist ein Buchtitel, den ich Ihnen allen sehr anempfehle, zu Karl Leisner. Der selige Karl Leisner, ich mache es kurz, ist ja in Dachau im Konzentrationslager geweiht worden und hat eine einzige heilige Messe gefeiert, weil er so sterbenskrank war. Aber die Priester und der Bischof, die in das KZ inhaftiert worden sind, die Priester waren ja in Dachau die größte Gruppe von einer Berufsschicht, die da eingesessen sind. Es waren ja insgesamt 3000 Priester, die in Dachau durchgeschleust worden sind. Nur weil die Kirche ja gar nie was im Dritten Reich getan hat, wundert es einen ja, warum so viele Priester im KZ dann saßen. Klammer zu. Dieses Buch empfehle ich Ihnen total, weil wir dadurch, das ist so spannend und so anrührend, dass ich selten so geheult habe wie bei diesem Buch, weil wir da auch sehen, dass die unterschiedlichsten Konfessionen, Menschen, die auch mit dem Glauben gar nicht in erster Linie was zu tun hatten, entdeckt haben, dass in diese Hölle von Dachau das Licht der Gnade Gottes einströmte. Und ich würde immer bitten, dass der selige Karl Leisner auch Patron der Priester wird, um zu zeigen, Priestertum ist nicht etwas Funktionales als ein Geschäftsführer oder Geschäftsbetreibender, sondern es ist wirklich ein Gnadenakt. Und er wurde schon schwerst krank geweiht und hat am Stephanstag seine erste und einzige heilige Messe gefeiert. Dafür haben aber ganz viele Menschen ihr Leben riskiert. Das Buch heißt ungefähr Gold im Feuer geläutert, ist von Le Jeune geschrieben und über den Karl Leisner. Also das empfehle ich Ihnen allen. Es ist spannend. Es ist wirklich ein ganz spannendes Buch. Aber auch da zu entdecken, obwohl die Sorge um das Leben da war, war diese Freude an der Gnade Gottes und das zu erleben größer. So wird eurem Glauben Lob, Herrlichkeit und Ehre zuteil bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn habt ihr nicht gesehen und dennoch liebt ihr ihn. Ihr seht ihn auch jetzt nicht, aber ihr glaubt an ihn und jubelt in unsagbarer, von himmlischer Herrlichkeit verklärter Freude. Vielleicht müssten wir alle mal zu den Galatern in die Schule gehen, dass wir tatsächlich, wie es ein berühmter Schriftsteller einmal gesagt haben, ein bisschen erlöster ausschauen. Die Galater müssen wohl doch von dieser verklärten Freude ausgestrahlt haben. Und es gibt tatsächlich Menschen, die vor Gnade und vor Liebe Gottes leuchten. Einer meiner Lieblingsheiligen ist der heilige Benedikt Labre. Den kennen Sie vermutlich alle nicht. Der heilige Benedikt Labre ist ein Obdachloser, Streuner, der in Rom unter einer Brücke gelebt hat. Der aber so von Frömmigkeit geleuchtet hat, dass die Menschen das ihm angesehen haben. Und es wird beschrieben, dass er sich deshalb nicht gewaschen hat, möglichst dreckig war und zum Teil auch verwanzt von oben bis unten war, dass die Menschen dieses Leuchten nicht gesehen haben. Und bei der Beerdigung dieses Obdachlosen waren mehr Menschen auf den Beinen als bei der Beerdigung vom Papst, die kurz davor oder danach war. Die Gnade auszustrahlen, so wie ich Ihnen auch gestern erzählt habe, dass ich noch nie jemandem so schönem begegnet bin wie Mutter Teresa. Also wenn Sie unter ihrer mangelnden Schönheit leiden, dann empfehle ich Ihnen nochmals, machen Sie Exerzitien und bemühen sich, ihrer Seele Gutes zu tun, und es ist sehr viel fruchtbarer, als wenn sie jährlich mehrere Schönheitsoperationen und Schönheitskuren machen. Denn wenn Sie Botox gespritzte Gesichter anschauen, die sind meistens starr und die Augen dadurch nicht schöner. Die Ungarn haben während des noch zur kommunistischen Zeit haben sich die Christen aneinander erkannt an dem Strahlen in den Augen. Ich gehe manchmal durch die Stadt und denke mir, bist du ein Christ? Und schaue an manchen in die Augen und frage es aber nicht sicherheitshalber. Aber wäre auch eine gute Übung. Ihn habt ihr nicht gesehen und dennoch liebt ihr ihn. Ihr seht ihn auch jetzt nicht. Das ist eigentlich das, was wir am Anfang auch schon mal gesagt haben, dass etwas nicht so schöne. Wir würden ihn ja gerne sehen. Aber was würden wir da tun? Würden wir da mehr glauben? Schwester Pritsch McKenna, die war mal bei Exerzitien, manche kennen sie von Ihnen, bei Exerzitien, und da war ein Ungläubiger, der ich erfinde jetzt was, aber so ähnlich war die Geschichte, ein steifes Bein hatte, sage ich jetzt mal. Er nicht glaubte, dass Gott wirkt, bei den Exerzitien oder bei einer Begegnung mit ihr dieses Bein heil wurde und sie ihn gefragt hat, glaubst du jetzt? Und er dann sagt, ja, ich weiß gar nicht mehr richtig, ob es wirklich steif war. Und da sehen Sie, dass auch durch Wunder nicht der Glaube gefördert wird, sondern die Wunder hat der Herr gewirkt, um seine Vollmacht zu bezeugen. Die Menschen damals haben auch Christus gesehen und dennoch nicht gesehen. So wie wir auf die Eucharistie schauen, wir sehen ihn und sehen ihn dennoch nicht. Und es ist die Frage des Glaubens. Jesus Christus wurde von manchen Menschen erkannt, du bist der Messias, der Sohn Gottes. Und manche haben ihn nicht erkannt. Sonst wäre das ganze Volk Israel heilig geworden oder gläubig geworden. Es beruhigt mich immer ein bisschen auch für den priesterlichen Dienst, dass wenn der Herr es schon nicht schafft oder nicht als erstes Anliegen hat, alle flächendeckend zu Christen zu machen, muss ich auch nicht mich immer kasteien, wenn ich noch weiß, von den 15.000 Leuten hier sind viele noch nicht Christen, oder die Christen, die da sind, die glauben es nicht wirklich, dass Christus der Messias ist. Das entlastet mich manchmal ein bisschen, dass es der Herr auch nicht vermocht hat und er auch bloß 12 erstmal ausgesandt hat. Das ist ja auch ein bescheidenes Trüppchen, mit dem er da angefangen hat. Wir sehen also, dass der Herr immer vermeidet Sensationelles und immer im Verborgenen wirkt. In der Krippe in Bethlehem, am scheußlichen Kreuz, er den Menschen sagt, sag's nicht weiter. Also dort, wo sie auch immer spektakuläre, bei dem ist es ganz spektakulär, da müsst ihr mal hingehen, der ist super. Das ist sicherlich auch so und das ist vielleicht auch spannend so, aber es heißt nicht, dass sie dadurch Christus mehr in ihrem Herzen bejahen und annehmen. Denn Christus wirkt im Verborgenen. So waren auch unsere Exerzitien jetzt vielleicht nicht besonders spektakulär und doch haben wir erlebt, und das haben wir bei den Zeugnissen ja auch die Tage immer wieder gehört und hören es vielleicht heute Nachmittag am Radio auch von den Hörern, dass der Herr gewirkt hat. Und so gilt es eigentlich als Hausaufgabe, gebe ich Ihnen jetzt mit nach Hause, dass Sie nicht versuchen, alle klugen Sprüche, die Sie sich aufgeschrieben haben, zu halten, das gelingt sicher nicht, sondern der Gründer der Gemeinschaft Comune e Liberazione, der hat immer nach den Exerzitien den Menschen mit auf den Weg gegeben, merke dir eine Frage und denke an dieser weiter. Und das wünsche ich Ihnen letztendlich jetzt auch, dass wir an dieser Frage weitermachen können. Herr, du hast mich ausgesandt, die Kranken zu heilen und das Reich Gottes zu verkünden. Lass es mich durch mein Leben verkünden und bezeugen. Das wünsche ich Ihnen. Herzlichen Dank, dass Sie hier bei uns im Haus Regina Pazis in Leutkirch waren, dass die Zuhörer oft und regelmäßig zugehört haben. Ich danke besonders dem Musikteam, der Jeanette Gutmann und dem Tobias Burget und der Doris Frey, dass sie uns diese Tage immer auch Musik gemacht haben. Wir hören, vielleicht schaffen wir es noch, das Lied, was ich jetzt überredet habe, am Ende zu singen. Weiß es nicht, es geht noch. Dann gebe ich Ihnen nochmals am Ende den Segen auf die Fürsprache des heiligen Johannes Pauls und lade Sie ein, auch für uns und in unseren Anliegen in besonderer Weise zu beten. Wir schließen Sie auch gern in unsere Anbetung ein. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn.
Der Himmel und der, der erschaffen hat.
Er segne euch auf die Fürsprache des heiligen Johannes Paul und der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.
Vergiss es nie, dass du liebst, war keine eigene Idee und dass du
ja, liebe Zuhörer, damit endet der letzte Vortrag unserer Radioexerzitien. Wie Pater Hubertus gesagt hat, ratzfatz war's vorbei. Pater Hubertus ist mir mit dem Dank zuvorgekommen, aber er hat jemand ganz Wichtigen noch vergessen, nämlich unseren Exerzitienmeister in diesen Tagen. Ein ganz herzliches Vergelt's Gott an dieser Stelle an Pater Hubertus, der uns geistliche Nahrung mitgegeben hat. Und Pater Hubertus hätte hier reden können, solange er will, so viel er will. Sie hätten nichts gehört, wären nicht unsere Techniker vor Ort da gewesen. Da ein ganz herzliches Vergelt's Gott an Gerda und Werner Steinbeißer und Peter Kiesel, die ehrenamtlich diesen Dienst tun, die für Sie unterwegs sind und ermöglichen, dass Sie zu Hause Exerzitien machen können. Auch an dieser Stelle Ihnen ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ja, liebe Zuhörer, am Ende bleibt mir einfach noch auch Ihnen Dank zu sagen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns dabei zu sein. Falls Sie vielleicht erst jetzt am Wochenende zugeschaltet haben und sich denken, Mist, jetzt habe ich die halben Exerzitien verpasst, dann greifen Sie einfach zum Telefon, am besten dann am Montag gleich, und rufen an unter der 08328 921 120. Das ist unser CD-Dienst. Dort können Sie eine Box bestellen mit allen Vorträgen von Pater Hubertus, mit den Rosenkränzen, die wir gebetet haben, mit dem Heilungsgebet. Und wenn es dann zeitlich klappt und passt, dann bekommen Sie auch noch die Predigten. Allerdings nicht mich dann darauf festnageln, weil das noch nicht ganz sicher ist, ob es in der CD-Box noch Platz hat. Wenn Sie denken, ich habe es bis am Montag vergessen anzurufen, dann setzen Sie sich jetzt an Ihrem PC info@horeb.org. Dann bekommen wir eine E-Mail und Sie können Ihre CD-Box bestellen. So, und jetzt ist wirklich Schluss für heute. Alles Gute und Gottes Segen. Liebe Grüße aus Leutkirch, Ihre Doris Frey.